Wir sprechen nur wenig über jüdischen Widerstand in der NS-Zeit. Und als ich im Rahmen meiner Tätigkeit als jüdische Aktivistin begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, hatte ich eigentlich nur bewaffneten Widerstand im Sinn. Denn ja, es gab ihn. Es gab jüdische Menschen, die Waffen schmuggelten und sich in Ghettos oder Konzentrationslagern zu Widerstandsgruppen organisierten. Oder solche, die als PartisanInnen in Wäldern lebten und Wehrmachtstruppen angriffen. Ich bin Tanja Yael Raab und als ich ein Buch geschrieben habe, in dem ich mich mit Klischees und Vorurteilen über jüdisches Leben auseinandersetzte, griff ich auch dieses auf. Jüdische Menschen sollten in meinen Augen in Bezug auf den Holocaust nicht immer nur als wehrlose Opfer dargestellt werden, sondern auch als Kämpferinnen und Kämpfer, die nie aufgegeben und immer für ihr Überleben gekämpft haben. So wie Dr. Ludwig Mann, ein jüdischer Arzt, der trotz schrecklicher Bedingungen im Internierungslager seine PatientInnen niemals aufgab, sondern um ihr Überleben kämpfte. Ich habe lange nicht verstanden, dass es noch eine andere Art von Widerstand gab als diesen Bewaffneten. Mein Großvater überlebte den Holocaust als kleines Kind und nach seinem Tod im letzten Jahr wurde mir plötzlich bewusst, dass der größte Widerstandsakt gegen das NS-Regime war, es als jüdische Person zu überleben. Ich möchte dich heute dazu einladen, die Geschichte von Dr. Ludwig Mann zu hören, dem es gelang, seine Menschlichkeit zu bewahren, trotz der unmenschlichen Bedingungen, denen er ausgeliefert war.
Stilles Heldentum von Nicolas Greiner.
Meldet sich niemand?
Basierend auf den Erinnerungen von Dr. Ludwig Mann aus Mannheim.
Aus der Tiefe eines dunklen Daseins spricht diese Stimme zu euch.
Meldet sich niemand?
Diese Stimme eines der Heimatlosen, die herumziehen müssen und nicht wissen, wohin sie gehören.
Meldet sich also niemand?
Denn dies ist die Stimme eines alten Juden, der in der Frühe seines Lebens die ersten Ausbrüche des deutschen Antisemitismus und in den Jahren beginnender Betagtheit den schauerlichen Wahnsinn der deutschen politischen Pubertätspsychose erlebte.
Frankreich. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Dr. Ludwig Mann, ein jüdischer Arzt aus Mannheim, blickt zurück auf die Schrecken seiner Gefangenschaft im Internierungslager Camp de Gurs.
Diese Stimme, meine Stimme, ist die eines Mannes von 72 Jahren, den Gnade und Schicksal aus dem Martyrium gerettet hat. Ich sehe alles wieder, hier in dem kleinen Centre, wo wir in Zimmern wohnen und wieder in Betten schlafen. Ich will es nicht vergessen. Und ihr sollt es in all euren Geschäften und Sorgen auch nicht vergessen.
Meldet sich also niemand?
Darum erzähle ich.
20 juin 1940. Second message du Maréchal Pétain aux Français.
Frankreich 1940. Nach dem militärischen Sieg der Nazis wird die dritte französische Republik durch eine neue Regierung ersetzt. Das autoritäre Vichy-Regime, benannt nach seinem Regierungssitz, dem Kurort Vichy in der Auvergne, übernahm nun die Verwaltung der nicht besetzten Gebiete Frankreichs.
J'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France.
Im Auftrag der Nazis unterhält das Regime etwa 100 Internierungslager entlang der spanisch-französischen Grenze. Dort sind ab 1939 zunächst Kämpfer des spanischen Bürgerkriegs eingesperrt, später neben Prostituierten unter anderem auch politische Häftlinge, jüdische Flüchtlinge und ethnische Minderheiten. Das Camp de Gurs in der gleichnamigen französischen Ortschaft ist das größte dieser Lager.
Hier auf der Wannsee-Konferenz war nicht nur eine freudige Zustimmung allseits festzustellen, sondern darüber hinaus ein gänzlich unerwartetes, übertrumpfendes und überbietendes im Hinblick auf die Forderung zur Entlösung der Judenfrage. Ich hatte zu gehorchen.
Zwischen 1939 und 1943 werden dort über 60.000 Menschen festgehalten, um nach der Wannsee-Konferenz und den dort gefassten Beschlüssen zur Entlösung der Judenfrage ab 1942 von Gurs aus über Drancy weiter nach Auschwitz-Birkenau Sobibor und in andere Vernichtungslager verschleppt zu werden. Auch die am 22. und 23. Oktober 1940 über 6.500 deportierten Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz. Unter ihnen Dr. Ludwig Mann und seine Frau Anna.
Die Baracken waren kalt, feucht, zugig und schmutzig. Die Strohsäcke lagen auf den schiefen Bretterböden, schlecht gefüllt mit muffigem Stroh. Es gab Wanzen und Läuse, Ratten und Flöhe, aber kein Essgeschirr und kein Trinkgefäß. Wir waren vollkommen benommen vom Schock der plötzlichen Deportation aus der Heimat, die trotz der Erbarmungslosigkeit des Hitlertums eben doch die Heimat war, in der wir aufgewachsen waren und viele Generationen vor uns ihr Leben verbracht hatten. Viele begriffen immer noch nicht, was mit ihnen geschehen war. Man saß auf den Strohsäcken herum, hinaus konnte man nicht, es regnete und regnete und regnete. Der Boden war verschlammt, man rutschte aus und sank ein. Die Gräben waren verstopft, das Wasser lief über.
Das von Stacheldraht umzäunte Camp de Gurs besteht aus 380 Holzbaracken, die in 13 Bereiche unterteilt sind. In jeder der Baracken, die kaum Schutz bieten gegen Wind, Kälte und Hitze, müssen 50 bis 60 Menschen Platz finden. Sie sind weder mit Trennwänden noch sanitären Anlagen ausgestattet. Statt Fenstern gibt es nur unverglaste Lichtluken, die mit Holzklappen verschlossen werden.
Absteigen!
Vorwärts!
Los, ihr Schweine! Tempo, Tempo!
Marsch!
Alles Gepäck, die 20 Kilo, die pro Person erlaubt waren, war von den Gepäckkamions auf die Lagerstraße geworfen worden und lag in wüstem Durcheinander in Dreck und Regen. Nur kleine Dinge hatte jeder bei sich. Vielleicht einen Becher, ein Messer, mit denen sich dann mehrere behelfen mussten.
Bereits in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft sterben viele der Deportierten aufgrund der schrecklichen Lebensverhältnisse im Winter 1940-41. Besonders ältere Menschen leiden unter den Zuständen. Anna und Ludwig Mann sind 64 und 66 Jahre alt, als sie in Gurs eintreffen.
Ach, ich sehe es wieder. Den Trubel in den dunklen Baracken.
Knoblauchfresser!
Ich sehe wieder die Kranken und Pfleger meiner Krankenstation.
So ein Ungeziefer!
Die, ohne dass ich es wusste, weggeführt worden waren.
Ruhe, ihr Schweine!
Ich höre wieder die Stimmen, die mich baten, dahin oder dorthin, irgendwohin eine Nachricht zu schicken. Ich sehe alles wieder.
Ludwig Mann, geboren 1874, lebt bis zu seiner Deportation in Mannheim. Zusammen mit seiner Frau Anna, geborene Lindmann, hat er 3 Kinder und einen Sohn aus erster Ehe.
Der Ludwig, der wurde von seiner Familie und seinem Umfeld sehr geschätzt.
Ernst Mann, sein Onkel.
Er war ein sehr begabter Mann, voller Fantasie, hatte das Temperament eines Künstlers und einen wechselhaften Charakter. Er war sehr sensibel und verstand die menschliche Natur, was die Wahl seines Berufs erklärt. Er war ein Epikureer, der gerne Heuchelei und Sentimentalität anprangerte.
Ein Genussmensch. Pfeife rauchend, wie sein Onkel zweiten Grades Albert Einstein, und schlecht im Umgang mit Geld. Angesichts der Zustände, deren Zeuge er im Camp de Gurs wird, spricht Ludwig Mann in einem Brief an Verwandte jetzt von einer ultimativen Berufung seines Lebens. Auch seine Kollegin, die Kinderärztin Else Liefmann, bezeugt in einem Brief das Leid der Menschen.
Wir haben hier täglich 10 bis 15 Tote. Meist alte Menschen, aber ab und zu auch Jüngere und Kinder. Das ist dann besonders traurig. Aber der Dreck hier ist unbeschreiblich. Obgleich in meiner Krankenstation die Schwestern hervorragend arbeiten, dagegen kaum anzugehen ist. Außerdem fehlen uns ja so gut wie alle Hilfsmittel.
Dr. Mann will tun, was er kann, um das allgegenwärtige Leid zu mindern. In Gürs gehört er zu den internierten Ärzten, die sich um die vielen gesundheitlichen Beschwerden der Gefangenen kümmern. Diese Position verschafft ihm einen gewissen Einfluss in der Lagerhierarchie, den er nutzt, um sich für Mitgefangene einzusetzen. Auch die schlechte Ernährung trägt zur allgemeinen körperlichen Schwäche bei.
Morgens um 7 Uhr eine Tasse Kaffee. Um 11 Uhr Brotausgabe.
Die Menge der wichtigsten Nahrungsstoffe, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, entspricht nur ungefähr einem Viertel der als notwendig betrachteten.
Um 12 und 6 Uhr kaum ein halber Teller dünner Suppe mit Reis und eine Art spanischer gelber Erbsen, die nie weich werden.
Euer Spülwasser mittags und abends enthält mehr Fett als unsere sogenannten Suppen. Und mit etwas Salz versehen schmeckt es bestimmt besser als das heiße Wasser hier.
Ganz zu schweigen von dem Fleisch, zu dem man beglückwünscht wird, wenn man mal bei der Austeilung ein Stückchen erwischt.
Meist ist es aber so hart und alt, dass man es gerne wieder ausspuckt.
Die Verpflegung ist nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Nicht zum Leben und nicht zum Sterben.
Absteigen! Los, ihr Schweine!
Vorwärts!
Tempo, Tempo! Marsch!
Nach der Ankunft im Lager werden Männer und Frauen voneinander getrennt in verschiedenen Lagerbereichen untergebracht. Nachdem sie aus ihrem Zuhause, ihrem Lebensumfeld herausgerissen worden sind, steht in Gürs für Familien, Freunde und Ehepaare gleich die nächste Trennung bevor. Nur mit speziellen Ausweisen ist es möglich, von dem einen Bereich in den anderen zu gelangen.
Jeder Bereich, jeder Block war durch Stacheldraht abgeschlossen. Und der am Eingang stehende Posten ließ nur gegen Ausweis hinaus.
Oskar Althausen, ein weiterer Überlebender aus Gürs.
Für die Insassen eines Bereichs standen ungefähr 15 bis 25 solcher Ausweise zur Verfügung. Jetzt muss man sich vorstellen, pro Bereich 25 Baracken, belegt mit 50 bis 60 Leuten und insgesamt nur 15 bis 25 solcher Ausweise. Diese wenigen Ausweise verteilten sich also auf viele Hunderte von Menschen. Man kann sich ausrechnen, wie selten man die Gelegenheit bekam, seinen Bereich zu verlassen. So waren 2 Wochen vergangen, bis es mir möglich war, einen Ausweis zu erhalten, um meine Mutter und meine Schwester zu besuchen. Was nun oft sehr tragisch war, Frauen kamen aufgrund eines solchen Genehmigungsausweises in den Block, in dem sie ihren Mann vermuteten, und erfuhren dann, dass er schon seit Tagen unter der Erde lag. Das ist nicht einmal passiert. Das ist öfters passiert.
Wir wussten nicht, was da bevorstand. Wir ahnten wohl Schlimmeres.
Was aus heutiger Sicht selbstverständliches Wissen ist, wussten Ludwig Mann und die Menschen in Gürs zunächst nicht. Dass die Deportationszüge die Menschen in die Vernichtungslager brachten, wo die Nazis den industriellen Massenmord verübten, an Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, queeren Menschen, politisch Andersdenkenden und vielen weiteren.
Erst nach und nach wurde das gesamte Ausmaß des Schreckens deutlich. Es wurde mancherlei erzählt, alles aus sogenannter sicherer Quelle. Einige Male wurde berichtet, ein deutscher Eisenbahner, der in die Schweiz geflohen sei, habe erzählt, er habe es nicht mehr ertragen, Züge zu fahren, in denen die Juden vergast werden. Aber das glaubten wir nicht. Wir konnten uns das einfach nicht vorstellen. Aber eines Tages wurde ich stutzig. Aus meiner Infirmerie für nerven- und geisteskranke Frauen war eine hochbetagte, geistig und körperlich verfallene Frau auf einer Bahre zur Transportsammelstelle gebracht worden. Als ich das erfuhr, interpellierte ich sofort den Chefarzt des Lagers, der mir antwortete, wollen Sie lieber, dass junge Menschen ihr Leben verlieren? Nun war ich nicht mehr stutzig, sondern wissend geworden. Und wegen dieses Wissens erlebte ich das Heldentum von 3 Männern und einer Frau.
Die erste ist Johanna Geismar, Kinderärztin aus Heidelberg und Leiterin eines der Lagerkrankenhäuser.
Die Frau war eine Ärztin, klein, blass, mit gutem Blick und Augen, aus denen die Klarheit der Kinder leuchtete, die sie in Heidelberg betreut hatte. Ich kannte sie seit vielen Jahren. Johanna Geismar und ihre drei Helferinnen schalteten und walteten da unbefangen, hingebend und in heiterer Harmonie, als ob es kein Gürs gäbe. Die Frauen fühlten das Geborgensein in ihrer Nähe, und wer in die Infirmerie verlegt wurde, vergaß, dass er in Gürs war. Es war ein gutes Krankenhaus, obwohl man in einer Baracke lag, aus dünnen Brettern zusammengezimmert. Niemand wollte sie auf den düsteren Weg schicken, auch die Lagerleitung nicht. Sie meldete sich freiwillig für einen der Transporte nach Osten.
Vielleicht gelingt es mir, meine Geschwister dort zu finden.
Der Chefarzt des Lagers und sein Stellvertreter versuchten, sie zurückzuhalten.
Sie sind von München deportiert worden. Außerdem, es ist auch gut, wenn ein Arzt mitgeht.
Absteigen! Los, ihr Schweine! Tempo, Tempo!
Noch in der Autohalle, von der aus die Lastwagen zum Bahnhof fuhren, kam der und jener zu ihr.
Marsch!
Jeder versuchte, sie umzustimmen.
Marsch!
Es war nichts zu machen. Sie wollte die Ihren suchen. Sie wollte die ärmsten Kameraden nicht verlassen. Sie wollte dort unten in der Halle auch nicht, dass ein anderer zuletzt noch für sie geholt werde. Sie blieb fest. Sie schlief noch eine Zeit lang auf einem Stuhl sitzend und stieg dann mit den anderen in den Lastwagen. Man hat nie mehr etwas von ihr gehört.
Meldet sich niemand! Meldet sich also niemand! Meldet sich also niemand!
Doktor, soll ich mitgehen?
Doktor, soll ich mitgehen? Soll ich mitgehen? Doktor, ich bin doch krank.
Für die anderen Gefangenen ist Dr. Mann der Arzt. Eine Respektsperson mit Einfluss, die in der Lage sein müsste, ihnen zu helfen.
Doktor, ich bin doch krank.
Doktor, soll ich mitgehen? Doktor,
was
mein
meinst
Mann
du?
Soll da bleiben.
Sollen wir mitgehen?
Doktor, soll ich mitgehen?
Soll ich mitgehen?
Doktor, ich bin doch krank.
Doktor, sagen Sie es doch dem Chefarzt.
Aber alles war schon mehrfach versucht worden. Immer vergeblich. Sie wussten so gut wie ich, dass alles vergeblich sein werde. Aber die Angst fragte immer weiter. Unter den vielen Frauen und Männern, die im Sammelbereich in Gürs saßen, eingesperrt hinter doppeltem Stacheldraht und bewacht von SS-Milizen, fand ich auch immer wieder Bekannte. Darunter ein alter Mannheimer,
Herr Doktor,
der mich von zu Hause gut kannte.
Ich verstehe gar nicht, wie Sie das alles dulden. Da müssen Sie doch einschreiten.
Ich konnte aber weder bei der Kommandantur noch beim Chefarzt etwas erreichen. Eines Tages war die Frau meines Jugendfreundes Julius Strauß, des früheren Kinderarztes in Mannheim, dabei, mit der Frau meines Bundesbruders Leo Spiegel, des ehemaligen Rechtsanwalts in Konstanz.
Bald darauf werden auch ihre Ehemänner nach Gürs gebracht.
In all dem Elend freute man sich des Wiedersehens und plauderte drauf los. Im ersten Moment vergaß man, wo man war, und erzählte sich die Erlebnisse seit dem 22. Oktober 1940.
Dann sollen die beiden Frauen deportiert werden.
Ich ging alle Wege der Aussichtslosigkeit und ertrug gern das demütigende, unwillige Ablehnung. Viel schwerer war das Überbringen der Botschaft, die mich dann in der Trostlosigkeit leer gewordener Augen der todgeweihten Frauen ansah. Und schließlich kam auch die Frage der Freunde, vor der mir Angst war.
Was würdest du tun, Männer? Mendler, soll ich mitgehen?
Doktor, mein Mann soll da bleiben.
Was würdest du tun?
So einen Rat kann man doch nicht geben. Ich könnte meine Frau nicht allein lassen. Ist aber mein persönlicher Standpunkt, nach dem sich niemand zu richten braucht. Sie verließen ihre Frau nicht. Sie gingen mit. Sie gingen freiwillig mit. Und man hat von ihnen, von allen dieses Transports, nie wieder etwas gehört.
Jeden Tag werden Menschen willkürlich in die Deportationszüge getrieben. Und ebenso willkürlich werden einige kurz vor der Abfahrt wieder zurückgeschickt. Die psychische Belastung, zusätzlich zu Hunger, Kälte und Krankheiten, ist unvorstellbar.
Meldet sich also niemand?
Eine scheinbar so harmlose Frage. Eine Lehrerin könnte sie stellen, in einen Klassenraum voll müder, unwilliger Schüler und Schülerinnen hinein.
Die Luft ist im beleuchteten Raum finster, staubig, stickig. Seht ihr die Männer, die auf Gepäck gestützt, dort im grauen Halbdunkel auf dem Boden liegen, den Kopf auf Decken, auf Schachteln, auf Koffern? Aus der Masse ist nur eine kleine Anzahl als Menschen zu erkennen. Sie starren mit rätselhaft Suchenden, mit Fragenden, mit Matten, mit traurigen Augen in den hellen Vordergrund. Aus manchen Augen zucken schon die Lichter einer anderen Welt. Sie wissen alle, wozu sie aufgerufen werden, wenn die LKWs da sind. Seht ihr da vorne rechts abgesondert eine Frau sitzen, die still und bitterlich in sich hineinweint? Ist sie abgesondert worden? Ist da etwas Besonderes mit ihr? Was ist mit dieser verhärmten Frau? Seht, jetzt geht der Sicherheitschef auf sie zu, noch bevor er die Liste der Opfer zur Kontrolle aufruft. Man sieht, er spricht leise und eindringlich auf sie ein. Dann verliest er einige Namen. Die Namen der Glücklichen, die wieder zurückgeschickt werden. Sie sind für diesmal gerettet. Aber der Sicherheitschef befiehlt ihnen noch zu warten.
Sie hat heute ein Telegramm bekommen.
Seht ihr dort den blassen, abgemagerten jungen Mann? Er ist sehr schwach. Ich kenne ihn aus einer der Baracken, in denen die Leute mit den Hungerödemen untergebracht sind. Ich kenne ihn auch von der Bühne. Er ist Schauspieler. Der steht nun unter denen, die befreit sind, in einem kläglichen Zustand. Die überraschende Befreiung hat nichts an dem bitteren Ausdruck des eingefallenen Gesichts geändert. Die großen, blassen Augen sehen verwundert ins Leere. Er hört nicht zu, wie der Sicherheitschef auf die abseits sitzende Frau weist und nun laut fragt, ob jemand von den Befreiten an die Stelle der Weinenden zu treten bereit sei.
Meldet sich niemand. Sie hat heute ein Telegramm bekommen, dass ihr Mann wiedergefunden ist und morgen ins Lager kommt. Meldet sich also niemand.
Die Frau könnte bleiben, wenn jemand anderes ihren Platz einnimmt. Den Nazis kommt es nicht auf die einzelne Person an. Die Zahlen müssen stimmen.
Eine fürchterliche Schwere liegt in der Luft. Minutenlang. Minutenlang der Druck des Schweigens. Jeder hofft auf ein erlösendes Ja von irgendwoher. Jeder fürchtet das Wort der Aufforderung, das Ja zu hören. Furcht und Hoffnung versinken in das Schweigen hinein zu einer qualvollen Spannung.
Meldet sich also niemand. Dann muss die Frau jetzt fort.
Die Szene ist schwer auszuhalten. Der Sicherheitschef macht es von den eben erst Befreiten abhängig, ob die Frau bleiben, das heißt leben kann. Ob sie ihren verschollen geglaubten Mann wiedersehen wird. Er überträgt ihnen nicht nur diese Verantwortung, sondern erhöht den Druck, als ob das nötig wäre, auch noch dadurch, dass er die Konsequenzen gleich mit ausspricht. Es ist eine perfide Umkehr der tatsächlichen Machtverhältnisse. Er als Sicherheitschef hätte zweifellos weitaus mehr Möglichkeiten, der Frau zu helfen, ohne dafür den eigenen Tod in Kauf nehmen zu müssen.
Wollen Sie für die Arme mit?
Die Arme. Hat er, der doch hier alle Macht besitzt, etwa Mitgefühl mit ihr und ihrer Situation? Was auch immer er fühlt, es hindert ihn nicht daran, die Frau zusammen mit den anderen in den Tod zu schicken, falls sich kein Ersatz für sie findet.
Wollen Sie für die Arme mit?
Die Angesprochenen antworten nicht. Wie auch könnten Sie auf diese Frage eine schnelle Antwort haben? Gibt es auf diese Frage überhaupt eine Antwort? Unmöglich, sich vorzustellen, was in einem Kopf vorgegangen sein mag. Fragen wie diese sollten niemals gestellt werden müssen. Menschen nicht gezwungen sein, den Wert des eigenen Lebens gegen den eines anderen abzuwägen.
Irgendjemand sieht auf den Schauspieler, der still und in sich gekehrt dasteht. Er ist wohl in die Tiefe von Erinnerungen hinabgestiegen und träumt von einer anderen Freiheit, die schöner war als die eben wiedergewonnene.
Stumm schüttelt auch der Schauspieler den Kopf.
Ach, wie ist man bedrückt. Ach, die schluchzende Frau sinkt zusammen. Schweigend versteht man den jungen Mann. Schweigend versteht man die zerbrochene Frau. Keiner kann in sich selbst eine Entscheidung finden.
So, jetzt fertig machen.
Hastig erheben sich die für die Deportation Bestimmten. Sammeln sich, ordnen ihr Gepäck. Der Sicherheitschef treibt zur Eile. Alles muss schnell gehen.
Aber schaut hin. Der befreite Schauspieler blickt auf einmal auf. Er sieht fragend herum, auch zum Sicherheitschef.
Ich gehe mit.
Ich gehe mit.
Vorwärts!
Erschüttert alle.
Los, ihr Schweine!
Die in den Tod Tempo, gehen, Tempo. Strecken ihm die Hände entgegen. Es werden die Namen Tempo, aufgerufen, Tempo. Die Opfer steigen mit ihrer armseligen Habe ein. Die LKWs fahren weg in die Nacht hinaus. Zum Bahnhof von Oloron. Von Oloron nach Drancy. Und von dort, wer weiß wohin.
Wir wissen nicht, was mit der geretteten Frau passierte. Vielleicht fand sie ihren Mann wieder und erlebte ein glückliches Wiedersehen. Vielleicht überlebte sie die Shoah. Vielleicht aber, das ist traurigerweise die realistischere Annahme, wurden sowohl sie als auch ihr Mann auf einen späteren Transport in die Vernichtungslager geschickt und von den Nazis ermordet. Wir wissen nicht, wie es dem Schauspieler erging. Auch seine Spur verliert sich in dem Moment, als er den Deportationszug bestieg.
Fragt in Theresienstadt, in Mauthausen, in Auschwitz, in Buchenwald. Fragt überall herum. Ihr werdet nichts erfahren. Sie sind verschollen. Sie sind erschossen. Sie sind gehängt. Sie sind vergast. Sie sind verbrannt. Und ihr werdet sie nie mehr sehen. Nie mehr etwas von ihnen hören. Von niemandem dieses Transports.
Die Schicksale, das stille Heldentum, von dem Ludwig Mann berichtet, fand innerhalb sehr enger Grenzen statt. Es ging am Ende immer nur um einen Aufschub, nie um tatsächliche Rettung. Sie nahmen Deportation und Tod für sich selbst in Kauf, nur um an der Seite bedürftiger und geliebter Menschen bleiben zu können. Eine Form der Selbstermächtigung. Ein stilles Aufbegehren gegen die Grausamkeit der Nazis und ihre perfiden Regeln und Gesetze.
Es gab sicher noch viel mehr Heldentum in diesen finsteren Tagen des Versteckens vor den Häschern. Nur wissen wir nichts davon.
Stacheldraht. Wir kauern am Boden bei Wetter und Wind und haben nicht, was der Ärmste noch hat. Kein Dach und kein Bett. Keine Lade, kein Spind, wir haben nur Zelte und Stacheldraht.
Johanna Geismar, Julius Strauß und Leo Spiegel starben nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Auschwitz im Sommer 1942.
Wir schlafen und wachen wie Tiere, dumpf. Wir essen und trinken und werden kaum satt. Wir haben noch Seelen, doch bald sind sie stumpf. denn das Leben hört auf hinter Stacheldraht.
Anna und Ludwig Mann überlebten wie durch ein Wunder die Shoah und den Horror des Camp de Gurs.
Nach ihrer Befreiung lebten sie in der kleinen Gemeinde Beaumont de Lomagne, wo Dr. Ludwig Mann 1949 an Leberkrebs starb. Er ist dort begraben. Anna Mann zog daraufhin nach London, wo sie bis zu ihrem eigenen Tod im Juni 1972 lebte.
Auf dem Grabstein von Ludwig Mann ist eine helle Marmorplatte mit Inschrift angebracht. Dort steht neben einem blauen Davidstern
Dr. Ludwig Mann, 1874 bis 1949, Médecin héroïque du Camp de Gurs, heldenhafter Arzt im Camp de Gurs.
Nur die Wolken, die über das Lager ziehen, sie sind unsere Freunde. Sie wissen noch Rat. Wir schicken sie frei zu den Freien hin mit dem Schrei: Erlöst uns vom Stacheldraht. Eine Lerche singt über meinem Zelt und schwingt sich hoch über die reifende Saat. Hab Dank, du Bote aus einer Welt, die siegt über Sieger und Stacheldraht.
Stilles Heldentum von Nicolas Greine, basierend auf den Erinnerungen von Dr. Ludwig Mann aus Mannheim. Mit Tristan Becker, Judith Engel, Marina Frenk, Christoph Gawender, Dietrich Holländerbäumer, Oskar Hoppe, Anne Müller und Max Urlacher. Musik Janko Hanuszewski. Akkordeon Dorit Bauerecker. Schnitt Christian Grund, Ton André Lühr. Technische Distribution Theresa Wünsch. Distribution Hanna Lohoff. Redaktionelle Mitarbeit Anne Wiehahn. Regieassistenz Gabriel Wörfel. Bearbeitung und Regie Jean-Claude Kuhner. Redaktion Steffen Moratz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2024.
Diese Geschichte entstammt der Reihe Stolpertexte des Leo Beck-Instituts New York, Berlin. Unter diesem Titel haben deutschsprachige AutorInnen literarische Texte über Schicksale von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus geschrieben, deren Lebenszeugnisse das Leo Beck-Institut seit 1955 sammelt und zugänglich macht. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Die Idee einer Genossenschaft als Weg, den Kapitalismus menschlicher zu machen, ist in Delitzsch entstanden. Die allererste Urnenbestattung weltweit war in Gera. Und eine außergewöhnliche Fossiliensammlung gibt es im Geiseltal-Museum in Halle. Im Podcast Weltgeschichte vor der Haustür geht es in jeder Folge um ein Stück Geschichte. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.